Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Nach monatelanger Vorbereitung ist es nun soweit, mein eigener Podcast läuft vom Stapel. Nahost, nah dran heißt er und beginnen soll er immer mit einem analytischen Erklärstück. Mal kürzer, mal länger. Gefolgt von einem Talk mit inspirierenden Gesprächspartnern, die etwas zu erzählen haben. Dazu werde ich dann versuchen, den Kontext zu liefern. Soweit die Idee. Heute möchte ich im Vorfeld über den Verhandlungsstand zwischen den USA und dem Iran reden, den Krieg zu beenden. Es ist ein Wirrwarr aus Meldungen, denen wahrscheinlich noch schnell weitere folgen werden, während ich dieses Video aufgenommen habe. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende verkündet, dass ein Deal mit dem Iran immanent sei. Nur damit wir am Dienstag mit der Meldung aufgewacht sind, dass die USA iranische Raketenstellungen und Schnellboote an der Straße von Hormuz angegriffen haben. Ein Akt der Selbstverteidigung zum Schutz ihrer Soldaten rechtfertigt das US-Militär das. Zugleich verkündet Israel, die Angriffe im Libanon zu intensivieren. Die haben seit März, als dort ein Waffenstillstand verkündet wurde, nie aufgehört. Eine merkwürdige militärische Begleitmusik bei einem Deal mit dem Iran, der angeblich kurz vor der Vollendung steht. Der US-Militärschlag und dessen Rechtfertigung deuten darauf hin, dass es sich nur um einen begrenzten Schlag handelt. Wahrscheinlich ist er dazu angelegt, den Druck auf die Iraner zu erhöhen, einem Deal zuzustimmen. Die vom israelischen Premier Benjamin Netanyahu angeordneten verstärkten Angriffe im Libanon dienen dagegen eher dazu, den gesamten Deal zu sabotieren. Nun fand der US-Angriff im Iran gerade in dem Moment statt, als eine iranische Delegation in Katar war, um weitere Details des Deals auszuhandeln. Der beinhaltet ein Ende des Krieges, eine Öffnung der Straße von Hormuz und im Gegenzug das Ende der US-Seeblockade gegen den Iran und eine Freisetzung eingefrorener iranischer Gelder. Dann erst sollen die Atomverhandlungen beginnen. Von iranischer Seite heißt es aber dazu, dass in dieser Frage bisher keine Zugeständnisse gemacht wurden. Auf den ersten Blick ist das kein Friedensvertrag und auch kein Atom- oder Raketendeal. Trump hätte dadurch zunächst wenig erreicht, außer im Wesentlichen den Vorkriegszustand wiederherzustellen. Ein Sieg sieht anders aus. Daher hat Trump nun die Idee geboren, dass dieser Deal den sogenannten neuen Nahen Osten einleiten soll. Seine Idee: Die Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien und Katar, sollen mit Israel weitere sogenannte Abrahamsabkommen unterzeichnen. Mit anderen Worten, ihre Beziehungen zu Israel normalisieren. Dann hätte Trump zwar wenig mit dem Iran erreicht, könnte sich aber erneut als friedensstiftender US-Präsident vermarkten. Der Haken dabei: Als Trump das letzten Samstag in einer Konferenzschaltung mit den Golfstaaten vorgeschlagen hatte, herrschte auf der anderen Seite der Leitungen eisiges Schweigen. Kein weiteres arabisches Land ist derzeit willens, seine Beziehungen mit Israel zu normalisieren, solange die Palästinenserfrage ungelöst ist. Als die letzten arabischen Staaten wie die Emirate, Marokko und Bahrain ihre Abrahamsabkommen vor mehr als 5 Jahren mit Israel geschlossen hatten, war die Rede davon, dass im Gegenzug zumindest der israelische Siedlungsbau im Westjordanland eingestellt wird. Und nicht einmal das ist geschehen. Im Gegenteil, der israelische Siedlungsbau wurde seitdem weiter forciert. Heute ist kein arabisches Land mehr willens oder von seiner öffentlichen Meinung her fähig, die Palästinenser in der Zukunft der Region nur zu einer unwichtigen Fußnote zu degradieren. So bleibt Trumps neuer Naher Osten wahrscheinlich genauso eine Fantasie wie seine verzweifelten Versuche, seinen Krieg, den er zusammen mit Netanyahu gegen den Iran begonnen hat, in einen Sieg umzudeuten. Doch jetzt zu meinem heutigen Podcast-Gespräch. Ja, willkommen zu meinem ersten Podcast-Gespräch. Bin ein bisschen aufgeregt, weil das erste Mal und vielleicht auch wegen meinem heutigen Gast, doch dazu später. Erstmal, was ist das heutige Thema? Es geht um den 5. September 1972. Das war der Tag des Olympia-Attentates in München. Damals ist eine Gruppe von Palästinensern in das Olympiadorf eingedrungen und hat die Wohnquartiere der israelischen Athleten überfallen. Zwei der israelischen Athleten sind damals erschossen worden. 9 weitere wurden als Geiseln genommen. Dann gab es den Versuch zu vermitteln, der aber dann nichts gebracht hat am Ende. Und dann eben eine total missglückte Befreiungsaktion am Flughafen von Fürstenfeldbruck, also nicht weit von München entfernt. Misslungen, warum? Weil am Ende waren alle 9 israelischen Geiseln tot. Auch ein Toter, auch ein deutscher Polizist ist umgekommen und 5 der 8 Geiselnehmer der Palästinenser sind eben auch umgekommen. Das Ganze ist natürlich ein Stück Zeitgeschichte. Manche Ältere von euch werden sich vielleicht noch auch das selbst daran erinnern, aber für mich und für meine Familie ist es was ganz Besonderes. Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass dieses, was da passiert ist, unsere oder meine Familiengeschichte tatsächlich geprägt hat. Denn, und jetzt kommt's, mein Vater hat damals versucht, zwischen den deutschen und bayerischen Behörden auf der einen Seite und den palästinensischen Attentätern zu vermitteln. Das ist also ein Stück guharische Familiengeschichte, die ich euch heute tatsächlich vorstellen möchte. Ich selbst habe darüber bisher noch nie journalistisch geschrieben oder irgendwie auch öffentlich gesprochen. Das ist heute das erste Mal. Und weil es eben auch sehr viele Konsequenzen hatte hinterher, doch dazu später, die mir sehr nahe gehen. Aber heute möchte ich das sozusagen dieses Schweigen brechen und das erste Mal darüber öffentlich sprechen. Und das mit meinem Vater, dem Magdil Gohari, zarte 84 Jahre alt, der eben damals versucht hat zu vermitteln. Ja, Magdi, vielleicht als allererstes mal, wie ist es für dich? Es ist ja ein halbes Jahrhundert her oder genau gesagt über 53 Jahre. Wie ist es für dich, darüber zu reden?
Ja, einerseits aufregend, weil es ist nicht was Alltägliches, kommt nicht öfter vor, dass man vom eigenen Sohn interviewt werden. Aber die Angelegenheiten selbst ist sehr, sehr dramatisch gewesen. Es hat also am Tag gab's fast 15 Tote und die Nachwirkungen. 48 Stunden später gab es über 90 Tote im palästinensischen Lager in die Nähe von Beirut. Also es war für mich sehr dramatisch.
Aber was ist es jetzt? Also wenn du darüber sprichst, ist einerseits sozusagen schon ein bisschen aufwühlend, aber du bist ja auch einer der wenigen Zeitzeugen überhaupt noch aus dieser Zeit, die sozusagen wirklich darüber sprechen können. Das ist sozusagen auch irgendwie ein Aufklärungsbedürfnis oder was ist das auch, was du
da? Ich glaube, momentan bin ich der Einzige, ja, der unmittelbar ein unmittelbarer Augenzeuge. Aber die Sache wühlt mich natürlich auf.
Erzähl mal, also ich meine, das ist ja eigentlich eine irre Geschichte. Also mein Vater damals als Vermittler zwischen den Attentätern und den deutschen Behörden. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen damals, dass du da als Vermittler ausgesucht wurdest überhaupt?
Da muss ich vorausschicken, dass ich damals, ich war 31 Jahre alt, dass ich damals bei vielen als Nahost-Experte galt. Ob zu Recht oder nicht recht, kann ich selber nicht beurteilen. Auf jeden Fall sind die Menschen, die im Auswärtigen Amt mit dem Nahen Osten beschäftigt waren. Und von ihnen stammt der Teil des Krisenstabes im Olympiadorf am 5. September 1972. Diese Menschen kannten zumindest meinen Namen.
Also man muss vielleicht dazu sagen, du hast damals schon relativ viele Vorträge gehalten über Nahost. Also du kaltst in München tatsächlich als jemand, der sich irgendwie ein bisschen damit auskennt. Es gab ja nicht viele Menschen damals, die sich damit irgendwie auseinandergesetzt haben.
Also es waren 2-3 Personen, die bundesweit so aufklärerisch versucht zu wirken. Und interessanterweise waren, glaube ich, ein Ägypter, also das bin ich, und 2 Syrer. Also keine Palästinenser. Und das war die Situation damals. Und sie haben mich angerufen, haben gesagt, können Sie uns helfen? Das und das ist passiert. Das und das war natürlich so dünn. Sie wussten, es hieß immer, es gab eine Schießerei. Nicht einmal wusste man genau, ob Geiseldrama begonnen hat oder nicht. Also das war die Situation.
Also dann kam sozusagen was, ein Polizeifahrzeug und hat dich dann da in München abgeholt und dann zum Olympiadorf gebracht. Und dann,
bin ich dahin gekommen. Empfangen haben mich dann Sicherheitsleute, haben sich nicht einmal vorgestellt. Also ich wusste nicht, welche Funktion. Aber sie waren da in die Bürgermeisterei, da das Olympiadorf ein Dorf ist, als Dorf deklariert ist. Jedes Dorf hat einen Bürgermeister. Und so ist die olympische Tradition, dass das Olympiadorf von einem Bürgermeister gemanagt wird. Und da waren wir in der Bürgermeisterei.
Der Krisenstab war dort eingerichtet sozusagen.
Ja, das war in der zweiten, ersten Etage in einem großen Haus, neu gebaut, im neu gebauten Olympiadorf, später in einen Studentenstadt umgewandelt.
Ich muss sagen, das war nicht mal an alles abgesperrt. Also du bist da, wie bist
es
du
war alles abgesperrt. Ich habe sogar erlebt, dass ein CDF-Team damals buchstäblich rausgeschmissen worden
aus dem
von diesem zweiten Etage.
Also du bist dann da hingekommen zum Krisenstab in dieser. Wie haben die sich aufgenommen? Oder
ja,
wie,
die zeigte mir ein Blatt, ein Originalblatt, wo auf Englisch, wo die Palästinenser verlangt haben, Freilassung von, ich glaube, 250 politischen Gefangenen. Ich habe diese Liste, ich habe die Namensliste dann später, also 50 Jahre später, gesehen.
Aber das war sozusagen die Forderung, also es gab eine geschriebene Forderung der Attentäter.
Geiseln freigelassen gegen Freilassen von 250 oder so.
Aus israelischen Gefängnissen. Ne?
Ja, aus dem israelischen Gefängnis. Und oben war eine Abkürzung und diese Sicherheitsbeamten, nämlich ein Bundespolizei oder Münchner Polizei, haben sie sich nicht ausgewiesen. Waren alle im Zivil. Sie sagten zu mir, können Sie uns etwas sagen über diese Abkürzung oben? Und ich sagte, nein, kann ich nicht. Ja, das ist den schwarzen September. Und sagte, okay, dann weiß ich jetzt, was Sie wissen. Ja, dann habe ich Ihnen erzählt, was ich von diesem
schwarzen September damals
wusste. Sehr wenig. Das Interessante war, oder das Bekannteste war, ein gelungenen Attentat auf dem jordanischen Prime Minister, der mitten in Kairo in der Vorderrezeption von Sheraton Hotel erschossen worden war.
Musst du vielleicht nochmal sagen, warum der Name Schwarzer September? Das musst du vielleicht nochmal kurz erklären.
Also es gab immer und gibt es heute eine sehr starke palästinensische Präsenz in Jordanien. In Jordanien besteht aus Palästinenser und Beduinen. Und ist eine Monarchie, eine konservative Monarchie. Und die Palästinenser waren damals im Aufschwung, wurden anerkannt auf mehreren Gipfeltreffen der arabischen Welt damals. Und Nasser, der ägyptischen Präsidenten damals, hat sie unterstützt und salonfähig gemacht. Und sie hatten dann, sind bewaffnet worden, haben Milizen gegründet und es kam zu einem Kampf zwischen diesen Milizen, der Fatah und anderen Organisationen und die Truppen von König Hussein, die treuen, ergebenen Beduinentruppen. Und es gab, die Palästinenser sagen, wir haben 12.000 Opfer. Ich glaube, das ist, handelt sich, später weiß man es mehr, um 2.000 bis 3.000.
Also das hat sozusagen dieser Gruppe den Namen Schwarzer September gegeben.
Das fand im September statt.
Was wusstest du über die Gruppe selber? Oder hast du später dann irgendwie, was war später, wusste man dann mehr? Ne? Wer war der Schwarze September?
Ich wusste nichts.
Damals?
Denn meine Vorträge beschäftigen sich nur mit der Historie des palästinensischen, israelischen Konflikts. Und die Sache mit den Palästinensern, welche Organisationen und so, war ja noch ziemlich frisch.
Das war alles,
das begann ja für uns erst 57. Und zwar so, es gibt Palästinenser, die sind organisiert in Al-Fatah und sie greifen israelische Armee an.
Das war also mit der Gründung der PLO. Mit der Gründung der PLO wurde das sozusagen zur palästinensischen Angelegenheit.
Wurden die Palästinenser präsent und ihr ersten Opfer war September, Jordanien, Amman und wurden vertrieben, gingen, die Führung ging nach Beirut.
Okay, also man wusste relativ wenig, wer was Schwarzer September ist. Dann war es wohl so, dass also erstmal für einen Teil des Krisenstabs war deine Arbeit damit erledigt, aber das Auswärtige Amt wollte, dass du trotzdem bleibst und haben dich dann irgendwie sozusagen die Idee entwickelt, dass ihr nicht nur du, vielleicht musst du es ein bisschen erzählen, dann eine vermittelnde Aufgabe übernimmt. Wie ist das passiert?
Ich sagte dann, nachdem das geklärt ist, das Schwarze September, okay, ich kann ja wieder gehen, ich kann Ihnen nicht helfen, nicht weiterhelfen. Und dann sagten sie, nein, warten Sie mal, die Leute vom Auswärtigen Amt wollen Sie, dass Sie bleiben. Und da bin ich dann, begann der Kontakt zwischen mir und des Auswärtigen Amts in der Person ein Staatssekretär namens Sigismund von Braun. Und ich muss sagen, diese Person, dieser Mensch, dieser Mann, dieser Herr hat mich sehr beeindruckt. Und weil er wirklich die ganze Zeit, wir waren ja Stunden dann zusammen, versucht hat, von einem jungen Araber, Ägypter, ich war ja 31, der sich mit diesem Problem befasst hat, wollte er als Diplomat, was geht's eigentlich?
Er wollte mehr verstehen. Ne?
Ja.
Aber er hat dann sozusagen, also dann haben sie gesagt, okay, wie bist du jetzt zu dieser Vermittlung dann gekommen? Das war ja bis jetzt sozusagen nur Hilfe, aber noch keine Vermittlung. Ja.
Sie haben mir dann gesagt, warten Sie, wir warten auf eine Sondermaschine aus Bonn, wo der tunesische Botschafter als der Doyen, der längste, der Chef der Botschafter, also als repräsentative Geschichte, und der Chef des Büro der Arabischen Liga, Professor Khatib, ein Syrer. Die sollen kommen und sie sollen mit ihnen zusammenarbeiten. Also das Auswärtige Amt wollte, dass eine arabische Präsenz, die ein bisschen Kenntnisse hat, ich habe wahrscheinlich über diesen Konflikt mehr Kenntnisse als der tunesische Botschafter und der Chef der Arabischen Liga, weil ich mich hineingebüffelt habe, jahrelang wirklich, um was geht's da?
Also so ein bisschen die Idee war sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme nicht mit den, wir verhandeln erstmal nicht mit den deutschen Behörden, sondern da geht eine Gruppe von Arabern rein und verhandelt mit den Attentätern und spricht mit den Attentätern.
Ja, sie sollten da sein, falls Fragen auftaucht, Kontakte mit arabischen Regierungen. Das und dann begann die bei jedem Entführung, ob es eine Bankraubüberfall ist oder eine ein Attentat, eine nationale Befreiungsbewegung, ist immer die andere Seite muss schauen, dass sie Zeit gewinnt.
Wie ist es dann gelaufen? Wie bist du da hingekommen? Es war ja, du warst ja schon im Olympischen Dorf in dieser Bürgermeisterei und dann, wie bist du zu den Attentätern also selbst gekommen?
Also im Olympischen Dorf und dann mit nachmittags mit dieser Dr. Khatib und der tunesischen Botschafter und noch der Chef des Olympischen Komitees Ägyptens, der aber ausgefallen ist, weil er ziemlich verängstigt war und hat die ganze Zeit von sich gemurmelt gebetet und so, fand ich störend.
Okay, aber ihr seid so. Ihr seid dann zu Fuß dann dorthin gegangen?
Wir sind zu Fuß. Die Situation war die, war mir bewusst, hinter uns oder mitten rechts und links von uns und später dann hinter uns deutsche Polizisten, die bewaffnet sind und vor mir ein palästinensisches Kommando, das auch bewaffnet ist.
Also hinter dir
und
sozusagen
wir gingen
waren die,
dahin.
Hinter dir waren die Polizisten mit Maschinenpistolen und vor dir, wer hat dich empfangen?
Mit Kalaschnikow, die Palästinenser. Das ist keine schöne Situation, aber man verdrängt sie, die Gefahr.
Hast du keine Angst gehabt, oder?
Nein, nicht, weil ich ein Held bin, Mann. In so einer Situation habe ich wahrscheinlich ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, nämlich dort. Aber da ist man mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Die historische Situation, also ich war ja auch 31 Jahre jung oder alt.
Die deutschen Polizisten waren jetzt in deinem Rücken hinter dir sozusagen und wer stand dann vor dir?
Und dann kam eine Person. Kontakt hat immer nur eine Person, das ist Isa. Kein einziger, also meine Informationen damals, aber auch die Information aus den deutschen Medien später, ist der einzige, der Kontakt genommen hat, mit uns genommen hat und mit allen anderen, war ein Mann mit weißem Anzug, also Olympia-Anzug. Und ein Hut, ein weißer Hut.
Das ist das berühmte Bild, was man immer sieht, wenn man vom Olympia
Das ist Isa. Wer ist dieser Isa? Hat er sich nicht vorgestellt. Wir wissen es aber später. Der ist ein Palästinenser in einem Lager aufgewachsen und hat Bauingenieur, glaube ich, in die Technischen Hochschule Stuttgart.
Also der sprach auch Deutsch?
Er sprach Deutsch.
Aber ihr habt natürlich miteinander Arabisch gesprochen, alle?
Wir haben da Arabisch geredet, ja.
Als du da hingegangen bist, hast du irgendwelche Geiseln oder vielleicht auch Leichen gesehen?
Wir haben weder Geiseln noch die Leichen, die zwei Sportler, gesehen.
Wie?
Also ich nicht.
Ja, dann standst du jetzt vor diesem Isa. Also dann entstand ein Gespräch, ja?
Ich kann nur von meinem Teil.
Ja, also was erzähl mal, also was du dich erinnerst
also
an dieses Gespräch.
Also ich habe die Sache, glaube ich, damals insofern richtig eingeschätzt, indem ich mir vorgestellt habe, ich wäre jetzt Isa und da kommt so ein Ägypter, der redet mit mir, vermittelt. Also er kann nur von den Deutschen geschickt worden sein. Also er ist nicht meiner.
Also er muss natürlich misstrauisch denken.
Er muss sehr skeptisch gewesen sein und sehr vorsichtig. Das war mir klar. Also habe ich mir vorgenommen, ich muss diesen Menschen runterholen aus ein bisschen Vertrauen, dass er meint, ich kenne sein Problem und ich habe Sympathien mit seinem Problem. Sonst geht's nicht. Ich bin kein deutscher Vermittler. So. Und das habe ich versucht, ihm zu erzählen.
Also Sympathie mit sozusagen der palästinensischen Sache.
Mit der palästinensischen Sache und so, damit eine Basis entsteht und nicht, ich habe ihm dann erzählt, was ich bis jetzt ungefähr gemacht habe, 2-3 Sätze, dass ich Vorträge halte, dass ich mich mit diesem Problem befasst habe, dass wir in München ein Palästina-Komitee gegründet haben, wo wir Veranstaltungen organisieren und Vorträge und Filme und so weiter.
Das hat ihn wahrscheinlich nicht besonders beeindruckt.
Wahrscheinlich. Kann sogar sein, dass er als Student in Stuttgart sogar meinen Namen kannte. Hat das aber nicht bestätigt. Habe ich auch nicht gefragt.
Nie erfahren.
Weil ich war ja bekannt in diesem Kreis.
Okay. So, das war sozusagen die Ausgangslage. Wie ist dann dieses Gespräch gelaufen? Also was der Versuch der Vermittlung hier?
Ja. Die Forderungen standen auf dem Tisch, war uns klar.
Also 250 palästinensische Gefangene aus dem freigelassenen Israel für die Freilassung der neuen israelischen
Message, und ich habe diesen Message auch an die zwei arabischen Diplomaten auch gegeben und unterstrichen, dass sie es auch so vertreten sollen, ist Israel, sprich Frau Golda Meir,
die damalige
Ministerpräsidentin, damals wird keinen einzigen politischen Gefangenen freigeben gegenüber Geiseln israelischer Nationalität.
Also
war für mich klar, und dann abgeleitet von diesem Basis, den wir alle drei eingehackt haben, auf ihm eingewirkt haben, habe ich dann gesagt, für die jetzige Situation habt ihr ziemlich viel erreicht. Was glaubst du, wie die Welt draußen aussieht? Was glaubst du, wie viele Kameras hier auf euch und auf uns allen hier gerichtet sind? Die ganze Welt ist atemlos und schaut zu und hört. Und jetzt...
Also sozusagen, ihr habt mit dieser Aktion auf das Palästina-Problem aufmerksam gemacht. International, mehr könnt ihr nicht erreichen.
Diese
Publicity
über die Sache der Palästinenser, mehr kann man nicht erreichen. Und mehr hat niemand von euch erreicht. So.
Also sozusagen die Aufmerksamkeit ist erreicht. Vergisst Freilassung von palästinensischen Gefangenen. Das wird nie passieren. Ne? So, das war die Message. Ja,
dann habe ich den Satz gesagt, da kann ich mich gut erinnern. Mehr könnt ihr nicht rausholen. Also mach mal Schluss. Ihr habt das, mehr kann man, dann habt ihr eine Win-Win-Situation. Schluss heißt, eine Lösung zu finden, friedliche Lösung, wo kein weiteres Blut vergießen, vermieden wird. Und da ist die Idee geboren, dass sie mit ihren Geiseln ausgeflogen werden. Und ich merkte natürlich, er hatte ja keine Chance. Wenn er eine Exit-Strategie hat, dann nur so. Seine Chance, er kann sich nicht freischießen und flüchten. Also, wir werden auch die deutsche Seite darum bitten, so eine Geschichte zu akzeptieren.
Also ausfliegen der
Palästinenser und Geiselnehmer
mit den Geiseln nach Ägypten und dann trennen sozusagen.
Ja. Nach Ägypten ist erst später gefahren.
Ja, so.
Weil wir wussten nicht. Zuerst musste, und das ist dann passiert. Dann hat Willy Brandt hauptsächlich und mit den ägyptischen Behörden, mit dem Prime Minister, diese Geschichte hatte noch einen Haken. Damals war Kriegszustand zwischen Ägypten und Israel. Israelische Truppen standen hinter der Barlev-Linie am Suezkanal.
Und also das war dann sozusagen tatsächlich dann die Idee nach dem Anruf mit Brandt, mit dem im ägyptischen Premier, die Idee war, Ausfliegen aller nach Ägypten, Trennung zwischen Attentätern und Geiseln. Die Geiseln werden dann über Zypern nach
mit einer ägyptischen Maschine
nach Zypern ausgeflogen und dann von dort nach Israel, und die Palästinenser sich in Luft auflösen in Kairo. Ne? Das war die Idee. Hat er sich da drauf eingelassen?
Oder? Aber jetzt kommt es. Es gibt mehrere Stellungnahmen seitens der deutschen Bundesregierung, dass Ägypten nicht einverstanden war. Ich behaupte, ich versichere, dass das falsch war. Ich habe den Premierminister, später getroffen bei einem Silbermann, also ein Silberhändler, und als er hörte
von dem Händler,
hat er mit mir geredet, und dann sagt er, ja, man hat uns gelinkt. Also er, Sitki, hat ja gesagt.
Nochmal, ich will nochmal kurz nochmal, okay, also es gab eine ägyptische Zustimmung für diesen Plan. Ja. Wie hat Issa auf diesen Plan reagiert?
Das weiß ich nicht. Später weiß ich nicht mehr. Diesen Plan haben wir nicht zu Issa vermittelt. Das musste zuerst ausreifen.
Also ihr habt sozusagen als arabische Delegation den Weg bereitet dafür, dass das eben eine auf diese Art und Weise mit dem Ausflug wusste und nicht wohin und so. Und das wurde dann ausgehandelt. Wie ist es denn, also was hatten damals diese Attentäter eigentlich für einen Hintergrund? Also wo kamen die her? Also von Issa wissen wir es, er kommt aus dem Lager und hat dann damals in Stuttgart, glaube ich, Maschinenbau.
Ja, das ist seine
Biografie. Aber seine anderen, was sind das für Typen? Das sind ja nicht diejenigen, die das geplant haben.
Nein. Später wusste ich sehr viel. Aber damals wusste ich wenig. Aber ich wusste natürlich, woher diese Leute kamen. Was für eine Stimmung. Was ist ein palästinensisches Lager 1972? Palästinensische Lager in Beirut oder in Jordanien heißt hauptsächlich in Beirut. In Libanon heißt fast öfter Bombardement durch israelische Maschinen. Und diese Menschen sind dort aufgewachsen.
Es gab diesen ausgehandelten Plan mit Ägypten dann im Hintergrund. Aber dann ist irgendwann euch klar geworden, was ist dann passiert? Also dann kam sozusagen diese Situation, wo du im Olympiadorf warst und gesehen hast, wie diese Attentäter und Geiseln zusammen das Olympiadorf verlassen, eben um mit dem Plan, um zum Flughafen Fürstenfeldbruck transportiert zu werden. Das hast du gesehen, ne, diese Szene?
Ja, ich habe es gesehen, aber vorher muss ich schon sagen, dass einerseits hat man uns gesagt, sie werden jetzt rausgeflogen. Andererseits hat Sigismund von Braun, dieser Staatssekretär, hat mir etwas gesagt, was ich erst später verstanden habe. Hat gesagt, Herr Gohari, das ist nicht mehr unsere Stunde.
Die Zeit der Diplomatie ist vorbei.
Ja. Ich habe es damals nicht verstanden, aber später. Das heißt, die Exekutive, er wusste da bestimmt, dass eine Befreiungsaktion bevorsteht. Wir nicht. Wir sind keine Komplizen an einer Befreiungsaktion. Das ist wichtig. Aber irgendwie hat von Braun auch so vielleicht das Gefühl gehabt, er müsste uns andeuten, weil warum sagt er zu mir? Es ist nicht unser Stund.
Das heißt ja eigentlich sozusagen, dass diese ganze Vermittlung und Verhandlungen ging es nicht wirklich darum, eine Lösung zu finden. Ne?
Das weiß ich nicht. Wann die Entscheidung gefallen, das waren Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland hat eine Maxime. Egal was passiert, sollten die Olympischen Spiele weiterlaufen. Das ist ein politischer Staatsräson verankertes Ziel.
Was muss man dazu sagen, den Hintergrund der Spiele, ne? Also da muss man was Besonderes.
Mit sehr viel Geld, da sind Milliarden ausgegeben worden.
Aber damals. Der politische Hintergrund sozusagen.
Der politische Hintergrund war, und da zitiere ich jetzt einen Mann, der nie meine politische Kragenweite war, Franz Josef Strauß, der einmal gesagt hat.
Der damalige bayerische Ministerpräsident.
Damals bayerische Ministerpräsident. Wir sind ein ökonomischer Riese, aber noch immer ein politischer Zwerg. Das heißt, gab immer ein, die Bundesrepublik Deutschland wurde anerkannt als eine ökonomische Größe, als Handelspartner, politisch wichtig, aber Gewicht hat man nicht.
Also das war
weder im Nahen Osten noch in China. Nichts. Und die Olympischen Spiele sollten so als sozusagen ein Vehikel sein zum Richtung, wir sind wieder wer.
Wir sind wieder wer nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wir sind wieder
und
wer.
Natürlich auch die Olympischen Spiele im Vergleich zu den Olympischen Spielen 1936, dann, damals unter der Nazi-Zeit.
Ne? Im Hintergrund gibt ja den sogenannten Volksgedächtnis. Der Völker Europas waren die Olympischen Spiele 36. Und dieser Eindruck musste ausgetilgt werden, kompensiert werden, übertüncht werden.
Wir sind ein friedliches Deutschland, das
wir
die Olympischen Spiele.
Wir sind ein friedliches Deutschland, aber stark ökonomisch. Wir sind ein Partner, zuverlässig und so weiter und so fort. Das war ein politischer Ziel, den sie vehement vertreten hatten. Und das verstößt gegen oder stand im Widerspruch zu Golda Meir und ihrer Staatsdoktrin. Nie verhandeln mit Terroristen, ihre Aussage überhaupt nicht anerkennen. Es gibt ja die Aussage von Golda Meir gar nichts ein paar Jahre vorher. Was sind die Palästinenser? Who is this?
Ja.
Das heißt, sie hat, Golda Meir hat zu Willy Brandt, nehme ich an, ich war ja nicht dabei, gesagt, kein gefesselter Jude darf deutschen Grenzen verlassen. Das ist das Dilemma von Willy Brandt. Spiele müssen go on. Geiseln rauszufliegen verbietet die israelische Doktrin, und das wäre ein Bruch mit Israel. Was macht Willy Brandt? Was macht die politische Führung, um die Geschichte zu retten, um die Olympischen Spiele zu retten? Eine Befreiungsaktion.
Okay, jetzt nochmal zurück zur Situation selbst. Es war die Situation, wo dann die Attentäter die Geiseln sozusagen durch eine Tiefgarage, die mussten ja Richtung Hubschrauber, und das hast du gesehen. Ja. Das würde mich gerne interessieren, was das für eine Szene war.
Das werde ich mein ganzes Leben nie vergessen. Es wurde dunkel, das heißt, es wurde spät. Es war ja ein Sommer, das heißt, nehme ich an, dunkel, sehr, sehr spät. Abends, ja. Und dann hieß es, alles abdunkeln.
In dem Krisenstab.
In Krise. Das ganze Gebäude, das ganze Olympische Dorf, das Gebäude, da wo die Busse fuhren, muss dunkel sein.
Busse, die zum Hubschrauber.
Alles abgedunkelt. Ich nehme an, aus Sicherheitsgründen, damit die Palästinenser nicht irritiert werden durch irgendwelche Lichter und meinen, sie hätten einen Scharfschützen gesehen, was weiß ich, und aus irgendwelchen unsinnigen Situationen dann ein Massaker entstand. Das war der Grund. Alles abdunkeln haben wir gemacht. Und dann standen wir alle an einem Fenster. Also mehrere Fenster, aber ich stand mit diesen arabischen Delegationen und ein paar Leute vom Krisenstab, derjenige Teil von Auswärtigen Amt, also deutsche Diplomat. Und vorher wurden zwei Hubschrauber angeschafft. Die kamen. Und eine Anekdote an dieser Stelle. Genscher hat selber war ein sehr kräftiger Innenminister. Ja. Also die Hubschrauber fanden keinen Platz zum Landen. Es stand so viel Kram, so viel Autos geparkt haben. Und da hat Genscher selber Hand angelegt und hat mit Autos verschoben. Die Szene habe ich nachmittags noch gesehen. Auf jeden Fall kamen dann beleuchteten Busse in einen unbeleuchteten Korridor, langsam fahrend. Und dann standen sie da und zwei Maschinen standen weit weg voneinander.
Also zwei Hubschrauber sollten transportieren,
die Geiselnehmer und Geisel. Isa stand auch, ging als Erster raus und stieg über einen der Hubschrauber und guckte von oben, ob nicht ein liegender
Eine Falle.
Ja. So. Und da ist etwas passiert, was mich sehr aufgeweckt hat, sehr signalisiert hat, dass wir an einem historischen Abschnitt standen. War dunkel. Und dann sagt einer von diesen Diplomaten zu seinem Nachbar: Vorher muss ich meinen Eindruck selber als die Geiseln rauskamen, gefesselt. Dieses Bild war sehr prägend für mich, weil ich nie in meinem Leben eine Situation erlebt habe, wo Macht und Ohnmacht so plastisch, so deutlich war wie jetzt. Die Ohnmacht der Geisel, gefesselt. Die Macht der Geiselnehmer bewaffnet. Das ist wirklich sehr, sehr prägend.
Was hast du gedacht?
Ja, das ist, ja, ich will nicht sagen, dass, das ist menschlich. Das geht nicht anders. Dann, du siehst so eine Szene und dann machst du dir Gedanken darüber, egal was ist, egal welche Motivation, egal welche Geschichte, egal welche Zustände, das ist nicht in Ordnung. Dieses Bild ist nicht in Ordnung. Dieses Bild widersprach mein menschliches Empfinden, unabhängig von meinem politischen Koordinatensystem. Aber dann passierte etwas ganz Schlimmes in meiner Nähe, in Dunkelheit, im Hintergrund. Sagt ein Diplomat zu den anderen: Diese arabischen Schweine, die sollte man alle hinrichten. Dann dachte ich mir: Hoppla, der Kerl hat ja sicher ein Studium hinter sich. Der kommt nicht aus irgendeiner Familie, also Auswärtiger Amt stellt nicht irgendwelche Leute her. Also er muss die Sprache beherrschen, er muss Geschichte kennen, er muss, dass er so platt redet, wie wenn jemand in eine Kneipe nach drei Maß Bier die Stimme des Volks sozusagen, hat mich schockiert. Ich habe gedacht, hoppla.
Aber der hat natürlich die gleiche Szene gesehen wie du. Der hat die gleiche Szene der Macht und Ohnmacht sozusagen.
Aber
das war seine Reaktion. Das war seine Reaktion auf diese Szene.
Das war seine. Aber warum war meine Reaktion anders?
Nein, deine Reaktion war ja sozusagen sehr menschlich, dass das als eine falsche Situation gesehen. Das darf so nicht sein.
Ja, aber meine Reaktion war, ich habe nicht gedacht, die Lösung dieser Situation ist Mord und Totschlag.
Du hattest ja vorher immer noch das Gefühl, dass man sozusagen das einer friedlichen Lösung zubringt, das Ganze. Das war ja.
Ja, das hat natürlich mit meinem eigenen Koordinatensystem.
Dein Ziel war, das friedlich zu beenden.
In diesem Moment, ich war glaube ich, meine Haltung zur Gewalt im Befreiungskampf hat sich sehr verändert. Also und damals und danach Vietnamkrieg, vorher Algerienkrieg und als Kind in Ägypten die aufhören, dass die britischen Soldaten am Suezkanal stationiert sind, war auch ein Stück Befreiungskampf. Da war immer berechtigt, dass dieser Kampf berechtigt ist. Später, viel später, habe ich dann für mich zugelegt eine andere Denkweise, dass aber nachdem ich älter wurde und sehr viel über die Geschichte weiß, dass alle Probleme der Welt lassen sich friedlich lösen, wenn wir wollen. Also alles, was wir schaffen an Problemen, wir Menschen, können wir auch friedlich lösen. Also Krieg ist kein Mittel zur Lösung der politischen Probleme. Ist für mich jetzt ein Grundsatz. Das war damals nicht, sondern unterdrückte Völker haben das Recht, Gewalt auszuüben. Das war nicht nur ich. Ich glaube, dass Menschen, alle Intellektuellen aus dem sogenannten Süden, die diesen Befreiungsbewegung erlebt haben, haben so gedacht. Heute haben wir Schwierigkeiten.
Jetzt, okay, das war sozusagen diese Szene, die dich auch irgendwie schockiert hat mit diesen Gefangenen, mit diesen gefesselten israelischen Athleten, die ja wirklich irgendwie für alles nichts konnten. Sie waren ja waren keine Verantwortlichen für irgendwas und waren halt einfach auch in dem Moment die Opfer. Dann war diese Szene vorbei und dann warst du eigentlich warst du sozusagen draußen aus der Szene. Ja. Das war dann, du bist dann nach Hause gefahren worden oder nach Hause gefahren oder?
Ja, mit einem Auto der Bundeswehr begleitet bis vor der Tür von Herrn Staatssekretär von Braun. Hat sich bedankt im Namen des Auswärtigen Amts für meine Dienste und die Dienste von der Leiter der Arabischen Liga. Und er bat mich darum, dieser Mann zum Bahnhof mitzufahren und so weiter.
Dann, Fürstenfeldbruck, hattest du ja nichts mit zu tun. Also da warst du weit weg von.
Ja,
wie hast du denn davon erfahren dann, bitte?
Der Mensch behält das Gute. Ich habe gedacht, ausfliegen, Ägypten, separieren, das wird klappen. Ich verließ das Olympiadorf Richtung nach Hause oder zuerst Hauptbahnhof mit diesem Gefühl. Es ist beendet.
Und es geht gut.
Ich wollte nichts mehr hören. Und ich habe für mich beschlossen, es ist gut gegangen. So, und dann passierte, wir gingen in einen Schlafwagen und der Schaffner hatte ein Transistor und Schießereien im Fürstenfeldbruck. Und dann passiert bei mir was sehr Menschliches, aber Idiotisches. Ich wollte es nicht wissen. Ich habe abgeschaltet. Der Switch ging auf on, auf off. Und bin ich nach Hause gegangen und ich habe sogar es nicht gewagt, den Fernseher einzuschalten, sondern ich bin ins Bett gegangen und habe ich geschlafen. Erst um 4-5 Uhr in der Früh dachte ich, war ich so neugierig, dass ich den Fernseher doch eingeschaltet habe und habe ich die Tragweite des Dramas erfasst. Aber ich wollte nichts davon wissen. Spannender Tag, Abschluss war gut und dann kommen Nachrichten, Schießereien am Fürstenfeldbruck. Schließ diesem Fenster. Ich gehe den anderen den Weg. Das ist die Dialektik zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Muss man dann nochmal sagen, also das war eine absolute Katastrophe am Flughafen von Fürstenfeldbruck. Eine komplette deutsche Polizei war überhaupt nicht dafür ausgebildet, vorbereitet, bewaffnet, nichts. Es war eine Katastrophe. Wir hatten alle am Ende, waren alle Geiseln tot. Ein deutscher Polizist ist umgekommen und auch 5 der 8 Attentäter. Also eine absolute Katastrophe. Ja, das war jetzt die erste Episode meines Podcasts Nahost, nah dran. ein längeres Gespräch mit meinem Vater als Zeitzeuge des Münchner Olympia-Attentats. Ich hoffe, ihr fandet das auch interessant. Nächste Woche geht es noch einmal mit meinem Vater weiter, denn die Geschichte, die ist hier noch nicht zu Ende. Denn als Dank für seinen Einsatz wurde mein Vater aus Deutschland ausgewiesen. Doch dazu nächste Woche mehr. Jetzt freue ich mich gerne erstmal über Feedback über die sozialen Medien. Bis zum nächsten Mal.
Missing Link.